Ja, Andreas hat es schon gesagt, mit fortschreitender Dauer der Freizeit und der Anzahl kurzer Nächte lässt die Konzentration etwas nach. Aber wir müssen heute Morgen noch einmal richtig Gas geben, um vorwärts zu kommen im Titusbrief. Wir werden aber zwei sehr, sehr schöne Abschnitte betrachten. Und ich werde nicht auf alle Einzelheiten eingehen, sondern auch versuchen, viele praktische Elemente einzubauen, damit ihr vielleicht dadurch auch etwas besser wach bleiben könnt. Wir haben gemerkt, der Titusbrief ist ein Brief, der ins praktische Gemeindeleben, aber auch Alltagsleben spricht. Dazu, ich habe mal ein schönes Gedicht gelesen, möchte euch das nicht vorenthalten, folgende Zeilen. Hat das Christentum versagt? Fragezeichen. Zwei Freunde gingen über Land und sie besprachen allerhand. Der eine wusste sich als Christ, der andere war Atheist. Der sprach dem Christenglauben Hohn. 2000 Jahre, sagt er schon, konnte sich das Christentum entfalten und dennoch alles blieb beim Alten. Es blieb der Krieg, es blieb der Streit und so viel Not in unserer Zeit. Gebessert hat sich wirklich nichts. Ein Kind kam, schmutzigen Gesichts. Da sagt zu ihm der andere Mann, mein Freund, sieh dieses Kind nur an, mit schmutzigen Händen in den Taschen und das Gesicht ist ungewaschen. Es gibt doch Seife zum Gebrauch, die stammt aus alten Zeiten auch. Mir bitte den Vergleich erlaube, genau so ist der Christenglaube. Wenn ich zur Reinigung vom Schmutze die Seife aber nicht benutze, dann hat für mich sie keinen Sinn. Ich bleibe dann so, wie ich bin. Und töricht ist's, wenn man dann sagt, die Seife habe hier versagt. So muss es auch als Torheit gelten, wenn wir den Christenglauben schelten. Macht nur der Mensch davon Gebrauch, dann wäre die Welt bald anders auch. Versagt hat's Christentum mitnichten, nur wir, die uns nicht danach richten. Und deshalb ist der Titusbrief wirklich eine Herausforderung an uns alle, uns immer wieder zu fragen, wie muss unser Glaube gelebt werden? Wir haben gestern diese fünf Personengruppen gesehen und wir haben verstanden, dass die bekehrten Kreter lernen müssen, ihren Glauben so zu leben, dass die Umwelt merkt, dass sich mit ihnen etwas verändert hat und dass sie eine Beziehung zu Gott haben. Dazu noch eine Geschichte, die ich von einem Bruder gehört habe, hat sie mir erzählt, er war selber davon betroffen. Es war der Landwirt Gerhard Wülfrath aus Kirspe. Vor Jahren kam sein Nachbar zu ihm, ein Pferdebesitzer, Universitätsausbildung, reicher, intelligenter Mann, aber auch Atheist. Aber er kam zu seinem Nachbarn, dem Bruder im Herrn, Gerhard Wülfrath, und sagte zu ihm, Gerhard, kannst du mir helfen, das Heu für meine Pferde reinzuholen? Es war irgendwie Mai, Juni, Zeit der Heuernte. Und er hatte Weide, hatte Flächen für seine Pferde, die er mähen musste. Und so bat er dem Bauer, Gerhard, kannst du mir helfen, das Heu reinzuholen? Und der Gerhard gesagt, ja, mache ich gerne. Und zwar nach folgendem Plan. Am Samstag mähen wir, am Montag wenden wir und am Dienstag holen wir das Heu rein. Und am Sonntag arbeite ich nicht, außer Kühe melken. Ja, hat der Pferdebesitzer gesagt, okay. Dann kam der Zeitpunkt näher und der Pferdebesitzer guckte den Wetterbericht an und er kam zu Gerhard und sagte ihm, du, aber für Dienstag ist eine schreckliche Regenfront angesagt. Wir schaffen das nicht. Kannst du nicht ausnahmsweise mal am Sonntag auch arbeiten? Der Gerhard gesagt, nee, Sonntag, da gehe ich in die Gemeinde, da habe ich Gemeinschaft mit den Geschwistern. Wir machen das so, wie ich gesagt habe, aber ich bete dafür, dass der Herr den Regen zurückhält und wir das Heu rechtzeitig reinkriegen. Am Samstag wurde gemäht, am Montag wurde gewendet, die Regenfront kam näher und am Dienstag sollte das Heu reingeholt werden. Und als der Gerhard seinen Nachbarn rufen wollte, da sagte seine Frau, mein Mann liegt krank im Bett, der ist so unter Spannung, der hat es nicht mehr ausgehalten, jetzt hat er irgendwie eine Magenverstimmung, der kann unmöglich helfen, das Heu reinzuholen. Ja toll, dachte Gerhard, dann hat er einen anderen Glaubensbruder gefunden, der ihm geholfen hat. Und sie haben es tatsächlich geschafft. Das Heu war unter Dach und Fach alles im Trocknen, da fing es an in Strömen zu regnen. Der Pferdebesitzer war hin und weg und überglücklich. Er hat sich nicht bekehrt, aber ein Jahr später ist er gekommen und hat gesagt, du Gerhard, du hast doch so einen guten Draht zu Petrus, könntest du mir nicht dieses Jahr auch wieder helfen, das Heu reinzuholen? Der Gerhard hat ihm gesagt, einen guten Draht zu Petrus habe ich nicht, der ist nämlich tot und ich weiß nicht, wie ich zu dem Kontakt aufnehmen soll, aber ich habe einen guten Draht zu Jesus Christus und wir können es nochmal probieren dieses Jahr. Was ich damit sagen will, der Pferdebesitzer hat sich nicht bekehrt oder hoffentlich können wir sagen noch nicht, ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergegangen ist, aber Gerhard hat, wie wir es gestern gelesen haben, die Lehre geschmückt in allem. Dass sie die Lehre schmücken in allem, durch ihr authentisches Verhalten, haben wir gelesen gestern. Und das sollen wir tun. Das, was wir gelernt haben, was wir theoretisch kennen, dass wir das ausleben und dass das die Ungläubigen um uns herum merken. Ja, die nennen das dann vielleicht einen Draht zu Petrus oder irgendwas, einen Draht zur unsichtbaren Macht, aber die wissen es halt nicht besser. Aber dass sie uns kennenlernen und dass wir von unserem Leben mit ihnen über den Glauben ins Gespräch kommen können. Wir haben es nicht im Griff, es ist nicht in unserer Kontrolle, dass sie ihr Herz dem Herrn zuwenden, aber wir sollen Zeugen sein. Wir sollen Licht sein. Und darum geht es auch heute in unserem wunderschönen Abschnitt. Unter dem Motto sei anders lesen wir heute Titus 2, die Verse 11 bis 14, die verändernde Kraft der Gnade. Der Text beginnt mit denn und schließt sich also an die gestrigen 10 Verse an. Und wir betonen, nach dem, was wir gestern gehört haben, der ein oder andere hat sich vielleicht gedacht, Christentum ist eben doch viele Gebote, viele Befehle. Mir hat dann mal ein Ex-Katholik gesagt, ich habe mich dem Buddhismus zugewandt. Das Christentum, das ist nur voller Gebote, immer nur Gebote. Du darfst nicht, du sollst nicht, du musst dieses und jenes. Im Buddhismus bin ich ganz frei zu denken und zu glauben, zu tun, was ich will. Es tut uns natürlich leid, wenn jemand das so empfindet, aber das kann nur ein Mensch sagen, der das Wesen der Gnade nicht verstanden hat. Wir predigen nicht Moral, wir predigen Christus. Und alle Gebote, die Gott uns gibt, müssen wir immer in Verbindung mit Christus sehen. Es sind gute Gebote. Es sind Gebote, die uns zum Heil und zum Segen sein sollen und eben zur Verherrlichung Gottes. Und so sagt jetzt unser Text, denn die Gnade ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst sein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Also nicht die Verse 1 bis 10, die 5 Personengruppen, du dieses und jenes, denn dadurch erreicht ihr, dass auf eurem Konto so viel gute Werke und so viel geistliches Kapital angehäuft ist, dass es endlich reicht für die Errettung. Nein, die Argumentation geht immer umgekehrt. Wir sind errettet und deshalb tun wir gute Werke. Die Gnade Gottes ist erschienen. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Durch Jesus Christus ist uns Gnade und Wahrheit geworden. Gnade um Gnade. Und wenn es heißt, die Gnade Gottes ist erschienen, dann ist das natürlich auf den Herrn Jesus gemünzt, bezogen. Er ist die personifizierte Gnade Gottes, die gekommen ist in diese Welt. Und dann heißt es zunächst, heilbringend für alle Menschen. Und auch wenn wir hier in einem Keller von einem Freizeitheim sitzen, kein sakraler Raum, nichts, das irgendwie an Glaube und Religion erinnert, so sind wir alle überzeugt davon, dass Jesus Christus die Wahrheit ist und dass er in seiner Person und die Botschaft über ihn Heil ist für alle Menschen in allen Zeiten, für alle Rassen und Sprachen und Generationen. Er ist das Heil, das von Gott geschickt worden ist auf diese Welt. Ob hier in einem Keller, ob sonst irgendwo auf der Welt, in einer Hütte im Urwald oder in irgendwelchen Stadien oder großen Hallen. Er ist das Heil für die ganze Menschheit. Und das ist seit 2000 Jahren so. Seit 2000 Jahren scheint Gottes Gnade wie die Sonne, die jeden Tag aufgeht. Ist uns das bewusst, dass Gott immer noch wartet mit dem Gericht? Er hält in Langmut seine Hand zurück und lässt das Gericht noch nicht über diese Erde kommen. Punktuell, natürlich, wie er das auch immer schon getan hat in der Menschheitsgeschichte. Ich erinnere nur an Sodom und Gomorra oder das Gericht über Ägypten, sodass Israel ausziehen durfte. Gott richtet immer wieder einmal, aber im Großen und Ganzen lässt er bis heute große Gnade walten. Und er ruft die Menschen. Und jetzt ist die Frage, antworten die Menschen auf diese Gnade? Und das ist dann der Vers 12 und unterweist uns. Wer auf diese Gnade geantwortet hat und zu Jesus Christus gekommen ist und sein Leben ihm übergeben hat, der kommt jetzt in eine Schule, in die beste Schule dieser Welt, die du mit allem Geld nicht bezahlen kannst, ein Privatunterricht, den du gewissermaßen Tag und Nacht genießen darfst, die Unterweisung der Gnade. Gott will dich durch seine Gnade überschütten mit Verheißungen, mit Güte, mit Freundlichkeit. Und das alles soll zu einer Veränderung deines Verhaltens führen. Die Gnade soll uns unterweisen, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Es ist wie eine Festplatte eines Computers, die total gelöscht wird und ein völlig neues Programm aufgespielt wird. Oder es ist, um es mit einem Bild aus der Biologie zu beschreiben, wie ein Misthaufen, der wir von Natur aus sind. Das werden wir in Kapitel 3 noch deutlich beschrieben sehen. So beschreibt uns die Bibel. Aber wenn du jetzt einen Kürbissamen nimmst und den in diesen Misthaufen hineinlegst, dann geht die Post ab und es entsteht eine wunderbare Frucht. Ich habe mich spezialisiert auf Kürbisse, weil ich so begeistert bin von dieser Frucht. Mit sehr wenig Aufwand erreicht man einen gewaltigen Ertrag. Wer WhatsApp hat, kann mal mein Profilbild bei WhatsApp angucken. Wir haben das Vorrecht, dass wir eine liebe Nachbarin haben, die hat 4000 Quadratmeter Land, aber sie lässt das wild wachsen. Und der andere Nachbar ist ein Pferdebesitzer, der hat 50 Pferde und weiß nicht wohin mit seinem Mist. Aus ökologischen Gründen darf er den Mist nicht auf seinem Grundstück lagern, weil er nicht die Voraussetzungen dazu hat. Er muss ihn immer wegfahren und ist besonders glücklich, wenn er ihn der Nachbarin aufs Grundstück schmeißen kann. Das tut er aber nur, wenn ich ihn darum bitte, dann macht er das immer im Oktober dreimal, ganze halbe LKW-Ladung kippt er da ab. Und dann ist im Frühjahr ein wunderbar abgelagerter Mist auf dieser Wiese. Und dann muss ich nur noch ein paar Kürbissamen da reinsetzen. Und dann habe ich ab August habe ich 150 Kürbisse. Die halten sich bis in den Januar hinein. Und meine Frau hat sich spezialisiert. Kürbissuppe, Kürbiskuchen eingemacht oder Kürbisgratin oder Auflauf, wie man auf Deutsch sagt. Kürbisgemüse in allen Varianten. Und das ist für mich immer so ein wunderbares Bild der Wiedergeburt. Von Natur aus ein Misthaufen, aber jetzt kommt der Same des Wortes. Dieses neue Programm, dieses neue Lebensprogramm, du legst das in den Misthaufen hinein. Gott macht das durch die Wiedergeburt. Er legt in uns ein Programm, ein geistliches Programm. Das ist diese Gnade, die uns unterweist, die uns in die Zucht nimmt, heißt das wörtlich übersetzt, oder in die Schule nimmt. Und jetzt wird daraus etwas völlig Neues. Aus Mist wird Frucht. Und zwar Frucht für Gott, zu seiner Verherrlichung. Und dieses Programm beinhaltet das Verlassen der Gottlosigkeit und der weltlichen Begierden. Gottlosigkeit, können wir gut verstehen, was das heißt. Das heißt einfach ohne Gott leben. Sich nicht darum scheren, ob es überhaupt einen Schöpfer gibt und ob dieser Schöpfer etwas von mir will. Ich bin mein eigener Gott. Das ist ja die Endzeit-Ideologie schlechthin. Ne? Selbstbestimmung ist das Schlagwort, das man überall hört. Ich las das bei einem Journalisten, der so täglich Einleitung zu einer Internetzeitung, der NZZ, Neue Zürcher Zeitung, schreibt, da hat er tatsächlich geschrieben, ich wünsche Ihnen einen selbstbestimmten Tag. Ich finde das so lächerlich. Ja? Wie wenn das höchste Glück wäre, wenn ich einfach mein Leben selbst bestimmen darf. Dabei ist das größte Unglück, wenn der Mensch für sich alles allein entscheidet und nicht nach Gott fragt. Dann läuft er dem Teufel ins offene Messer. Gottlosigkeit, also der ehemals Gottlose, wendet sich jetzt zu Gott hin und fragt ihn, was ist dein guter Wille für mein Leben? Und indem er sich Gott hinwendet, verlässt er auch die ganzen weltlichen Begierden, das heißt diese falschen Versprechungen, die die Welt einem macht und uns weismachen will, dass wenn wir immer nur unseren Wünschen, unseren Begierden, unseren Vorstellungen folgen, dass wir dann zum Glück finden. Weltliche Begierden heißt nicht in erster Linie diese krassen Sünden wie Drogen und Gewaltverherrlichung und Pornografie, sondern das heißt einfach, sich in dieser Welt nach den Maßstäben dieser Welt verwirklichen und in dieser Welt gut ankommen. Das kann ganz kultiviert aussehen. Das heißt nicht sich betrinken, sondern das kann auch bedeuten, man nippt nur an teuren Weinen, gibt da ein Wahnsinnsgeld dafür aus und tut das sehr kultiviert. Geht ins Theater, geht ins Konzert, hat eine gute Ausbildung, strebt weltliches, gesellschaftliche Anerkennung an und so weiter. Gott möchte uns da rausholen aus diesem sinnlosen und letzten Endes nur leeren Rennen nach vergänglichen Lorbeeren. Kennt ihr, wie hieß er nochmal, Benoît Violier, Starkoch, wahrscheinlich der weltbeste Koch, hat in Lausanne, in der Nähe von Lausanne in Crissier, ein Restaurant geleitet, Nachfolger von Freddy Girardet. Und er hat mit 44 Jahren ein solches Niveau erreicht, dass alle Welt ihn nur gelobt hat. Das billigste Essen, was er zubereitete, er war auf 2 Jahre ausgebucht. Wenn Leute in sein Restaurant kamen, musste man das lang im Voraus anmelden. Das billigste Gericht kostete 350 Euro und dann ging's nach oben grenzenlos, mehrere tausend Euro. Wann fängt Sünde an, ha? Bei einem teuren Essen? Ich weiß nicht, ob du so mit gutem Gewissen noch danken könntest für ein Essen, das 2000 Euro kostet, das du in einer halben Stunde oder vielleicht auch in 3 Stunden runtergeschluckt hast. Und ich habe früher selber im Einzelhandel gearbeitet als Supermarktverwalter und ich kenne den Stress von dem Verfalldatum, das mit jedem Lebensmittel irgendwie zusammenhängt, natürlich ganz besonders bei frischen Produkten. Und im Gastronomiegewerbe ist es ja noch viel schlimmer. Da musst du ein Gericht genau auf die Sekunde servieren können, dass es nicht mehr zu kalt, nicht zu heiß, nicht mehr zu heiß und noch nicht zu kalt ist und genau richtig. Und der Mann wurde gelobt, ein Führer, der seine Leute anleiten konnte, der ihnen ein Vorbild war, der sie motivieren konnte. Fachlich, wie gesagt, eine Koryphäe. Und mit 44 Jahren hat er sich das Leben genommen. Mit seiner eigenen Jagdwaffe hat er sich erschossen, weil es einfach ihn erdrückt hat, der eigene Perfektionismus. Die Begierden der Welt können niemals glücklich machen. Und so sollen wir das alles wegtun und besonnen und gerecht und gottselig leben im jetzigen Zeitlauf. Ein wunderschöner Dreiklang. Besonnen, gerecht und gottselig. Kann man sich gut merken. Besonnen, das ist in Bezug auf mich selbst. Gerecht ist in Bezug auf meinen Mitmenschen. Und gottselig ist in Bezug auf Gott. Ein wunderschöner Dreiklang. Und was wir zunächst lernen dürfen, wenn wir gläubig sind, dass wir mit unserem Körper besonnen umgehen. Wurde gestern sehr gut definiert, dass man klar denkt, dass man die Umstände richtig einordnet. Und die Bibel lehrt uns, im Gegensatz eben zu weltlichen Lüsten, aber auch im Gegensatz zu einer religiösen Askese, die auch nichts bringt, lehrt sie uns, unseren Körper verantwortungsvoll zu verwalten, und so, dass er Gott nützlich ist. Wir müssten Gott dienen, so hat er es beschlossen, in einem sterblichen Leib, in einem schwachen Leib, in einem Leib, der auch krank und müde wird. Aber solange wir in diesem Leib sind, sollen wir Gott dienen und im Rahmen unserer Möglichkeiten sollen wir auch auf Gesundheit achten. Die Gesundheit darf nicht zum Götzen werden, sonst sind wir wieder bei den weltlichen Begierden. Aber wir dürfen besonnen sein. Und da muss natürlich jeder seinen Weg finden. Ich selber habe herausgefunden, dass es meinem Körper gut tut, wenn ich 2x pro Woche Sport treibe, weil ich dann einfach auch in meinem Geist und in meiner Konzentrationsfähigkeit ausgeglichener und leistungsfähiger bin. Aber das muss jeder für sich herausfinden. Und ich habe so Freude am Sport gefunden, dass ich dann auch meine Grenzen setzen musste und mir einfach sage, bis hierhin und nicht weiter. Und ich habe gesehen, dass ihr auch Sport treibt, das finde ich gut. Aber dass ihr nicht so verbissen seid, dass man auch Spaß haben kann beim Fußball und sich nicht gegenseitig fertig macht und keine Blutgrätschen praktiziert. So lernen wir, Maß zu halten und unseren Körper das zukommen zu lassen, was er braucht. Wir wollen übrigens heute Nachmittag, der Andreas und ich, wir möchten die jungen Hirsche unter euch herausfordern und einen Sprint zum Gipfel des Lackenkogels anbieten. Nicht nur die jungen Hirsche, auch die Hirschkühe. Das ist übrigens ein Kompliment. Nach der Elberfelder Übersetzung, die liebliche Hirschkuh in Sprüche 5 ist ein Kompliment an eine Frau. Also die sind auch eingeladen, wenn sie möchten. Und ich glaube, das ist im Rahmen der Besonnenheit für die, die gerne Sport treiben. 700 Höhenmeter, das ist nichts Übertriebenes. Es wird vielleicht ein bisschen warm. Aber achte darauf, dass du deinen Körper besonnen verwaltest. Ein Negativbeispiel noch. Vor einiger Zeit, vor 2-3 Jahren, gab es bei uns ein schreckliches Ereignis in der Nähe in Ennepetal. Das ist so eine Stunde nordwestlich von uns. Da hatte eine mittelständische Firma ihr Weihnachtsfest. Irgendwie Mitte Dezember. Und der Alkohol floss und gegen 2 Uhr in der Früh sagte der Chef zu seinen 2 oder 3 leitenden Angestellten, kommt noch zu mir nach Hause, wir lassen den Abend noch ein bisschen ausklingen. Oder die Nacht mittlerweile. Sie fuhren zum Chef und sind noch in die Sauna gegangen. Und sie hatten zu viel getrunken. Sie waren übermüdet. Und dann die Sauna. Sie haben alle einen Kreislaufkollaps erlitten und sind eingeschlafen. Oder sind eingeschlafen, haben dann einen Kreislaufkollaps erlitten. Wie genau, weiß ich nicht, aber Fakt ist, sie wurden am Morgen alle tot in der Sauna gefunden. Furchtbare Tragödie. Ein Chef, der intelligent ist, eine mittelständische Firma zu leiten, mit seinen leitenden Angestellten, sie waren einfach nicht besonnen. Wenn man schon bis morgens um 2 feiert, dann sollte man still nach Hause gehen und sich hinlegen. Aber wenn man zu lang gefeiert hat und zu viel getrunken hat und dann noch in die Sauna geht, irgendwann sagt der Körper, ich mache den Schirm zu. Und so müssen wir aufpassen, dass wir besonnen bleiben. Also wenn man seine Gesundheit aufs Spiel setzt, weil man in die Mission geht oder sonst einen Auftrag vom Herrn hat für eine Reise oder was weiß ich, dann sollen wir das tun und keine Rücksicht nehmen auf uns selbst. Früher war das viel aktueller. Habe ich das hier gesagt oder in einer anderen Freizeit, das Missionarengrab. Westafrika war ein Missionarengrab im 19. Jahrhundert. Wenn die Missionare von England oder Deutschland oder Holland ausreisten, dann war ihre mittlere Lebenserwartung noch 9 Monate. Und dann starben sie an Gelbfieber oder Malaria oder Schlangenbissen. Und ich will der Hannah keine Angst machen. Oder auch Simon und Sarah. Heute gibt es Flugzeuge, heute gibt es Impfungen und auch in den Ländern selber ist sehr viel mehr im Hinblick auf medizinische Vorsorge möglich. Wir wollen besonnen sein, aber wollen den Dienst für den Herrn im Blick behalten. Gerecht den Mitmenschen im Blick haben, jetzt nicht mehr einfach für sich selber leben, sondern sich fragen, wie kann ich Gott verherrlichen, indem ich meinen Mitmenschen diene? Angefangen beim Ehepartner, bei den Kindern, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Der Blick des Gläubigen ist nicht mehr auf sich selber gerichtet, sondern auf seine Mitmenschen. Und was ich für mich in Anspruch nehmen möchte, was ich mir wünsche, das ist gerecht, wenn ich es auch für meinen Mitmenschen in Anspruch nehmen möchte und auch für ihn wünsche und mich dafür einsetze. Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Mitgefühl, das alles soll jetzt einen Gläubigen prägen. Und gottselig, wie wir im ersten Vortrag schon gesagt haben, die Gottseligkeit ist die gelebte Gemeinschaft mit Gott. Der Gläubige sucht jetzt in der Beziehung mit Gott Unterweisung zu bekommen, Glück und Zuversicht in den Verheißungen Gottes zu finden und von dieser Gottesbeziehung aus dann sein Leben zu gestalten. In dem jetzigen Zeitlauf. Der jetzige Zeitlauf ist der Zeitlauf, in dem Satan als Fürst dieser Welt die Geschicke dieser Welt bestimmt. Er hat einen Freiraum bekommen von Gott, das zu tun. Und in diesem jetzigen Zeitlauf wollen wir diesen Kontrast setzen. Sei anders. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen, weiter zu klicken. Das überspringen wir jetzt. Ja, also die Unterweisung der Gnade, damit, sie hat ein Ziel, habe ich jetzt gerade gesagt, Gottlosigkeit und weltliche Begierden verleugnen, besonnen und gerecht und gottselig in diesem Dreiklang leben, jetzigen Zeitlauf. Und dann der nächste Punkt, Vers 13. Ich habe zu Beginn ja gesagt, der Titusbrief ist kein theologischer Brief, sondern ein praktischer Brief. Und wenn es um Theologie geht, dann nur sehr konzentriert und knapp. Und wir haben hier in Vers 13 den einzigen prophetischen Vers in diesem Brief. Und er konzentriert wirklich die ganze Prophetie des Wiederkommens des Herrn auf einen ganz knappen Nenner, ein Konzentrat mit folgenden Worten, in dem wir erwarten. Das ist also, das gehört jetzt zu unserer Grundhaltung, in der die Gnade uns unterweist und in der wir eben besonnen und gerecht und gottselig leben im jetzigen Zeitlauf. Wir warten in diesem Zeitlauf auf ein Ziel hin, nämlich auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob mit der glückseligen Hoffnung die Entrückung und mit der Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus sein Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit mindestens 7 Jahre später gemeint ist oder ob hier einfach 2 Aspekte seines Kommens genannt werden. Glückselige Hoffnung natürlich für die Seinen und die Herrlichkeit dann eben, wenn der Herr Jesus den jetzigen Zeitlauf zum Ende bringt und den Teufel überwindet und ihn in den Abgrund bringen lässt und ihn gefangen nimmt und dann sein Reich aufrichtet. Da wollen wir nicht näher drauf eingehen, aber was uns allen in diesem Vers sehr deutlich gezeigt wird, wir leben auf ein Ziel hin. Wir leben auf ein großes Ziel hin und das ist der Riesenunterschied zu der evolutionistischen Lebensauffassung. Ich habe das, glaube ich, am Anfang schon zeugnishaft gesagt, bevor ich zum Glauben kam, da war ich verzweifelt, weil ich weder wusste, woher ich kam, noch wohin ich ging. Die Evolution ist eine sehr deprimierende Ideologie, letzten Endes eine sinnlose Ideologie. Michael Salomo, der Vorsitzende der Giordano Bruno Stiftung, eine humanistische Vereinigung, die den Atheismus fördern will, unter anderem, er sagt, wir sitzen auf einer bedeutungslosen Kugel in einem unendlichen Weltall und wir kommen aus der Sinnlosigkeit und wir gehen in die Sinnlosigkeit. Tolle Philosophie, ha? Macht alle Menschen glücklich. Aber so ging es mir, bevor ich zum Glauben kam. Und es war für mich unter anderem die Prophetie, die mich davon überführte, dass es einen Gott geben muss. Ich habe ein Buch gelesen über Prophetie, noch bevor ich mich bekehrt habe, oder das unter anderem sicher ein wichtiger Ausschlag zu meiner Bekehrung gegeben hat. Als mir bewusst wurde, es geschehen ja Dinge in der Menschheitsgeschichte, die sind vorausgesagt und erfüllen sich dann hunderte oder sogar tausende Jahre später, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber das ist eindeutig das, was die biblische Prophetie uns aufzeigt, erfüllte Prophezeiungen, noch ausstehende Prophezeiungen, die noch in Erfüllung gehen werden. Und wenn man das so anschaut, als Ungläubiger, Und einer, der aus der Ideologie der Evolution kommt, das ist ein völlig anderes Weltbild und eine völlig andere Auffassung von Geschichte. Und erst konnte ich es gar nicht richtig glauben. Und dann habe ich mir gesagt, also, wenn das wirklich wahr ist, dann gibt es einen Gott, der über der Menschheit regiert und dem nichts aus der Kontrolle gerät und der alles zu einem Ziel hin zusammenlaufen lässt. Natürlich denkt man dann erstmal, dann sind wir alle Marionetten und dann macht Gott einfach das, was ihm gefällt und wir können gar nichts dafür. Aber Gott macht das eben so genial, ich weiß auch nicht wie, dass er einerseits souverän ist und alles überwacht, dass er nicht plötzlich überrascht wird, wie sich das gewisse Leute so vorstellen. Der Teufel und Gott sitzen an einem Schachbrett und spielen da gegeneinander und plötzlich macht der Teufel einen zu und Gott ist ganz überrascht und denkt, oh, wenn ich das vorausgesehen hätte, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Das ist überhaupt nicht so, sondern der Teufel ist der Kettenhund Gottes und der Teufel kann nur so viel machen, wie Gott eben die Kette mal ein bisschen länger laufen lässt oder ihn wieder zurückzieht. Gott hat die absolute Kontrolle über alle Dinge und trotzdem sind wir keine Marionetten. Er spricht uns ganz persönlich an und appelliert an unsere Entscheidung und an unseren Willen, aber es wird ihm nichts entgleiten und er wird alles zu seinem Ziel zu Ende führen. Und das hat mich überwältigt und in dieser freudigen Erwartung dürfen wir jetzt leben. Ein Leben hat immer dann einen Sinn, wenn es ein Ziel hat. Wenn ein junger Mensch sagt, ich mache keine Ausbildung, ich will nicht arbeiten, ich weiß überhaupt nicht, wofür ich leben soll, ich lebe mal so ein bisschen in den Tag hinein, suche ein bisschen Genuss und sonst weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Das ist ein sinnloses Leben, weil er kein Ziel mehr vor Augen hat. Aber solange wir ein Ziel haben, sind wir motiviert. Und wenn wir ein himmlisches Ziel haben, dann sind wir himmlisch motiviert. Und wenn wir ein ewiges Ziel haben, dann sind wir aus der Ewigkeit her motiviert. Und das möchte dieser Text uns deutlich machen, lebe als ein himmlisch, ewig motivierter auf ein herrliches Ziel hin. Ich bitte den Herrn oft, sag, Herr, schenk mir mehr Eifer. Ich schäme mich oft so, dass ich so wenig Eifer habe für die Sache des Herrn. Einfach in meinen Gefühlen, in meinen Empfindungen. Und ich denke, ich weiß eigentlich im Glauben, dass mein Ziel, auf das ich hinlebe, ein herrliches, ewiges, himmlisches Ziel ist. Warum packt uns das so wenig? Ha? Ich weiß nicht, ob ihr dieses Problem auch habt, aber wenn es in den schönsten Urlaub geht, den ihr euch vorstellen könnt, dann seid ihr die letzten zwei Arbeitstage, wo ihr bei euch in der Firma nochmal alles regeln müsst oder im Haushalt nochmal alles in Ordnung bringen müsst, seid ihr total motiviert. Ihr denkt, bis morgen Abend, 17 Uhr, muss alles fertig sein. Und dann packst du an und du tust und machst, weil du weißt, ich will in diesen Urlaub und bist motiviert. Und was ist ein Urlaub im Vergleich zur Ewigkeit, zur Herrlichkeit beim Herrn? Und darum lasst uns alle beten, dass dieses, in dem wir erwarten, dass das wirklich eine permanente Haltung in unserem Leben wird, dass wir wirklich wartend dienen und wartend arbeiten und wartend leben. Letzter Vers unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, Vers 13 am Ende. Ach ja, das wollte ich noch sagen. Der Ausdruck unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, ist eine von drei Stellen, die wir am ersten Abend gesehen haben, die Gottheit Jesu ganz deutlich unterstreichen. Die Gottheit Jesu, gebt sie niemals auf. Wenn wir die Gottheit Jesu aufgeben, dann geben wir unseren gesamten Glauben auf. Und ihr könnt über Religion und Gott und die Welt reden, aber in dem Moment, wo ihr sagt, Jesus ist Gott, da herrscht plötzlich eine seltsame Stimmung mit unseren ungläubigen Gesprächspartnern. Und auch in der Gemeinde, die Ältesten müssen sehr darauf achten, dass diese Wahrheit nicht angegriffen wird. Wir haben Besuch bekommen von einem netten Ehepaar, so circa zwischen 50 und 60 Jahren. Sie wollten in unsere Gegend ziehen und sie kamen in unsere Gemeinde, hatten ein Haus gekauft, ganz in der Nähe der Gemeinde, Luftlinie 500 Meter. Und es gefiel ihnen sehr gut bei uns und sie sagten, ja, wir waren da, wo wir gewohnt haben, an der belgischen Grenze, in einem Hauskreis der evangelischen Kirche und da haben wir vieles gelernt. Wir waren früher Zeugen Jehovas, aber jetzt haben wir gemerkt, die Zeugen Jehovas, das ist nicht das Wahre. Aber dann merkten wir einerseits, sie redeten immer noch von den Dingen, von denen der Titusbrief uns sagt, dass man darüber nicht reden soll, Geschlechtsregister, Zänkereien, Streitigkeiten über das Gesetz. Bei ihnen war das dann so, dass sie über Blutspenden und Militärdienst und Fernseher und Geburtstagfeiern und Weihnachten sprachen. Und da merkt man schon, die haben die ganze Schlagseite der Zeugen Jehovas noch nicht ganz abgelegt. Aber wir haben uns gesagt, vielleicht wird's ja noch. Aber dann stellte sich heraus, dass sie auch Jesus Christus nicht als Gott sahen, sondern eben als ein geschaffenes Wesen. Und dann haben wir ihnen gesagt, also wenn ihr das nicht ablegt, dann können wir euch nicht aufnehmen in unsere Gemeinde. Und dann haben sie gesagt, oh, das ist aber hart, das finden wir jetzt echt krass, dass ihr das uns so direkt ins Gesicht sagt. Und dann habe ich ein bisschen Literatur zusammengestellt, 2, 3 Bücher, auch über die Lehre des Heiligen Geistes. Habe gesagt, lest euch das einfach mal alles durch. Und das sind Grundlagen bei uns, die unverhandelbar sind. Wenn ihr keinen Geburtstag feiern wollt oder wenn ihr nicht Blut spenden wollt, dann ist das eine persönliche Sache. Ihr dürft nicht hausieren damit in unserer Gemeinde. Aber das, diese Grundlage, die können wir auf gar keinen Fall irgendwie verhandeln beziehungsweise Kompromisse eingehen. Und dann haben sie sich das scheinbar alles durchgelesen. Auf jeden Fall haben wir nie mehr etwas von ihnen gehört. Schlussendlich weiß ich auch nicht, ob sie das Haus wirklich gekauft haben oder ob sie es wieder verlassen haben. Wir haben nie mehr etwas von ihnen gehört. Und so traurig es ist, aber wir sind froh, dass sich die Sache so erledigt hat. Denn wenn sie das unterschwellig nur Geschwistern, schwachen Geschwistern, versucht hätten unterzujubeln und es nicht offen zugegeben hätten, dann kann das sehr viel Unfrieden anrichten. Also unser großer Gott und Heiland Jesus Christus, warum beten wir ihn an? Warum ist er unser Gott? Weil er sich selbst für uns hingegeben hat, als Gott, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sein guten Werken. Und wenn ich sagte, dass in Vers 13 die ganze biblische Prophetie in einem Konzentrat enthalten ist, dann kann man sagen, in Vers 14 ist die Heilslehre im Hinblick auf das Werk am Kreuz auch in einem Konzentrat enthalten, beziehungsweise es ist ein Aspekt besonders betont. Dieser Vers lässt die Stellvertretung und die Sühnung weg. Er sagt uns nicht, wodurch das Erlösungswerk zum Erlösungswerk wird, sondern wozu, nämlich mit dem Ziel, damit wir losgekauft werden von aller Gesetzlosigkeit. Und das Bild, was dem Leser im Römischen Reich da sofort aufleuchtete, ist das Bild von einem Sklavenmarkt, wo Sklaven dastehen, sie gehören ihrem alten Besitzer, aber jetzt kommt ein anderer, ein reicherer, und er zahlt einen Preis für diesen und jenen Sklaven und kauft sie los von ihrem früheren Besitzer. Und der frühere Besitzer, das ist im Bilde gesprochen, eben die Gesetzlosigkeit, die Sünde, das Leben in der Gottlosigkeit, und davon hat Jesus uns losgekauft. Vorsicht, wir dürfen nicht den falschen Schluss ziehen, dass er dem Teufel einen Preis bezahlt hätte. Das ist das Bild des Sklavenhalters, das dem eben dem Leser oder dem Gläubigen im Römischen Reich so vor Augen stand. Aber den Preis hat Jesus bezahlt, seinem Gott und Vater. Es war der Preis der gerechten Forderung des gerechten Gottes, und der Preis konnte nur das Blut des makellosen Lammes Jesus Christus sein. Durch sein Blut ist für alle unsere Sünden Sühnung getan worden und wir sind frei von unserem alten Leben und von der Gesetzmäßigkeit, in der wir damals leben mussten unter der Sünde. Wir sind durch das Blut Jesu losgekauft, gesetzmäßig losgekauft, aber nicht einfach, um in eine neue Stellung hineinzukommen, um jetzt Gott zu gehören, nur von der Stellung her, nur vom Ausweis her, sondern das Ziel ist, wiederum Titusbrief, praktisch ein Eigentumsvolk, eifrig in guten Werken. Gestern hat mich, ich glaube der Holger war es, hat mich gefragt, wann das mit den guten Werken kommt, die ich am Anfang angedeutet hätte. Ja, der Titusbrief erwähnt 8-mal das Wort Werke, Ergon. Ich hatte es im ersten Vortrag gesagt, einmal, das sehen wir gleich in Kapitel 3, dass wir nicht aus Werken gerettet sind, sondern eben wie hier zu guten Werken. Zweimal wird das Wort Werke in Kapitel 1, Vers 16 erwähnt, um zu sagen, dass die Ungläubigen, wie sie dort beschrieben werden, unfähig sind zu guten Werken. Und fünfmal wird das Wort erwähnt in Verbindung mit dem Wandel der Gläubigen. Ich erinnere noch einmal Kapitel 2, Vers 7. Stelle dich selbst dar als ein Vorbild guter Werke, sagt Paulus dem Titus. Jetzt hier in unserem Text 2,14, ein Eigentumsvolk, eifrig in guten Werken. Und dann finden wir das Wort noch dreimal in Kapitel 3. Da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Was ist hiermit gemeint, wenn es heißt, dass wir eifrig sein sollen in guten Werken? Wir sind also ein Eigentumsvolk. Wir gehören jetzt nicht mehr uns selber. Dieses Wort ist eine Wortkonstruktion der Elberfelder Übersetzung. Andere Übersetzungen formulieren das ein bisschen anders. Ist kein Wort, das ihr so im Duden findet. Aber ich finde es eine schöne Wortkonstruktion. Man versteht sofort, was damit gemeint ist. Eben ein Volk, das jemandem gehört. Und wir gehören jetzt Jesus Christus, nachdem wir losgekauft worden sind von unserem früheren Besitzer. Und als solche sollen wir eifrig sein in guten Werken. Leider ist es ja bei uns so, dass wenn wir gute Werke hören, dann denken wir immer an irgendwelche großen sozialen Einrichtungen, ein Waisenhaus oder eine Gefährdetenhilfe oder ein Krankenhaus oder ein Kinderheim. Und wir denken alle, ja, eigentlich müsste ein Christ in sozialen Berufen arbeiten. Alles andere ist ein bisschen minderwertig im Hinblick auf gute Werke. Aber wenn ihr noch einmal an gestern denkt, Titus 2, 1 bis 10 oder auch die Ältesten, ihr Verhalten, hier wird noch überhaupt nichts von großen sozialen Werken geschrieben. Das war überhaupt noch nicht dran für die Christen auf Kreta, die ja erst frisch zum Glauben gekommen waren, erst ein paar Jahre alt waren die Gemeinden. Wie wir gesehen haben, noch keine Herren in diesen Gemeinden, wahrscheinlich nur die arme oder niedrigere Gesellschaftsschicht war vertreten in diesen Gemeinden. Und was wir gestern gelesen haben, war einfach eine Ermutigung zu einem christlichen Lebensstil. Bei den jungen Frauen, Männer lieben, Kinder lieben, bereit sein, den Dienst im Haushalt zu tun und genauso die Arbeitnehmer, die Sklaven, die Knechte, wie sie sich ihren Herren gegenüber verhalten sollen, wie sie sich unterordnen sollen, wie sie nicht mehr den eigenen Profit um jeden Preis suchen sollen, wie sie ihrem Arbeitgeber schaden können, sondern sein Wohl suchen, in einer veränderten Herzenshaltung, in den Worten und Taten des Alltagslebens einen anderen Lebensstil praktizieren. Das nennt der Titusbrief gute Werke. Und so kannst du gute Werke tun von morgens bis abends, auch wenn du ein ganz normales bürgerliches Leben führst, im Rahmen einer Familie, einer Ehe, eines Arbeitsverhältnisses, eines Dienstes im Haushalt, eines Dienstes in der Gemeinde. Gute Werke sind nicht so sehr punktuell große Taten, die wir vollbringen, sondern es ist ein Lebensstil, wo wir den Herrn bitten, dass unsere Taten, unser Tun und Wirken nach seinem Willen geschehen soll und ihn verherrlichen darf. Das ist ein Leben in guten Werken. Ein verändertes Leben, eben nach dem, was wir gehört haben. Ich möchte abschließen, diese erste Einheit, mit einer Geschichte aus dem 18. Jahrhundert. Die Meuterei auf der Bounty. Eine Geschichte, die man auch gerne in der Sonntagsschule erzählt. Ich weiß nicht, wie viele von euch sie kennen. Als ich sie gelesen habe, war ich wirklich begeistert. Sie zeigt so schön unser Prinzip. Sei anders, die verändernde Kraft der Gnade. Die Bounty war ein englisches Schiff, das um 1790 oder etwas früher von England aus gestartet war, um in die in den Pazifik zu fahren, also da die ganze Gegend nordöstlich von Australien, Tahiti und Umgebung, dahin zu fahren, um Brotbäume zu holen, um diese dann in die Karibik zu bringen, weil dort eine Hungersnot war und diese Brotbäume, die also im tropischen Klima sehr gut wachsen, waren sehr ergiebig, ähnlich wie meine Kürbisse, und die sollten dann dort angepflanzt werden. Und das Schiff hatte also den Auftrag, Brotbaumpflänzchen zu holen im Pazifik und die in die Karibik zu bringen. Und die Mannschaft war einem sehr autoritären Captain unterworfen, dem Captain Bligh. Und die haben dann, als sie im Pazifik ankamen und das schöne Leben dort, das sorglose Leben auf diesen Pazifikinseln beobachteten, haben sie beschlossen, wir meutern gegen unseren Captain, setzen ihn aus und wir bleiben hier im Pazifik bei den schönen Frauen und den fruchtbaren Inseln und lassen es uns gut sein. Sie haben dann den Captain mit seinen Offizieren auf ein Ruderboot gesetzt und im offenen Atlantik ausgesetzt. Es war eine Meisterleistung der Seefahrt. Als solches ist in die Geschichte eingegangen, dass dieser Captain es geschafft hat, dann bis nach Australien zu rudern. Die sind fast verhungert, aber sie haben es geschafft. Und er ist nach England zurückgegangen und hat dann seine Mannschaft, die gemeutert hat, angezeigt. Und denen drohten allen die Todesstrafe. Das war was vom Schlimmsten, was man tun konnte. Aber die haben also dann den Captain weggeschickt und sind in Tahiti erstmal geblieben. 9 Europäer, 6 Polynesier. Das sind die Einheimischen und 12 Polynesierinnen sind dann von Tahiti weg, weil sie Angst hatten, dass die englische Behörde kommen würde, um sie festzunehmen und haben sie auf der Insel Pitcairn niedergelassen. Eine kleine Insel, damals noch nicht verzeichnet auf den Landkarten. Eine Insel von, glaube ich, 12 Quadratkilometern, 3x4 Kilometer. Und zwei, drei Jahre lang haben sie da die große Sause erlebt und dann fing es an, dass sie Streitigkeiten untereinander bekamen. Sie haben irgendeine Frucht gefunden, aus der sie Alkohol gewinnen konnten. Und ab 1793, also das Paradies hat knappe 3 Jährchen gedauert, dann fingen sie an, einander umzubringen, sodass 1799 von allen Männern nur noch 2 lebten. Also von den 9 Europäern und 6 Polynesiern lebten nur noch 2 Europäer, der John Adams und der Edward Young. Alle anderen waren gestorben. Zum Teil waren sie über Klippen runtergefallen im besoffenen Zustand, hatten sie umgebracht. Aus den 6 Polynesierinnen, aus den 12 Polynesierinnen hatten 10 überlebt und inzwischen waren auch, also von 90 bis 99, 23 Kinder zur Welt gekommen. Das war der furchtbare Zustand wenige Jahre danach. Und dann geschieht Folgendes. Am 25. Dezember 1800 stirbt Edward Young, nachdem er dem jungen John Adams anhand der alten Schiffsbibel das Lesen beigebracht hatte. Die haben dann also in ihrer Verzweiflung eine Schiffsbibel gefunden. Das Schiff hatten sie übrigens verbrannt, damit das niemand sehen konnte. Aber die Bibel, die war irgendwie übrig geblieben. Und der eine hatte dann dem anderen das Lesen beigebracht, ist dann gestorben. Und dann hat also der John Adams, der John Adams hat überlebt und er fing dann an, durch ein völlig verändertes Leben diese Frauen und diese Kinder zu belehren und die ganze Gesellschaft umzugestalten. 1814, also rund 15 Jahre später, kamen endlich 2 englische Kriegsschiffe vorbei und die beiden Kapitäne, sie wussten von der Meuterei auf der Bounty, das war immer noch eine Sache, die die englische Regierung nicht abgehakt hatte. Und die beiden Captains wurden da begrüßt auf der Insel und es wurde ihnen gesagt, ja, wir sind die Nachfahren von den Meuterern. Und hier unser John Adams ist der Einzige, der noch überlebt. Und eigentlich sollte er mitgenommen werden, vor ein Kriegstribunal gestellt werden. Aber diese beiden Kapitäne, die waren so angetan von der friedvollen und gottesfürchtigen Gemeinschaft, die sie da angetroffen haben, dass sie ihn dort gelassen haben, weil er gebraucht wurde als der Patriarch der ganzen Gesellschaft da. Und dann ist er tatsächlich auch in England begnadigt worden und durfte zeitlebens auf dieser Insel bleiben. Eine wunderbare Geschichte, was die Gnade für eine Kraft hat, Menschen zu verändern. Und ich habe gedacht, wow, diese Geschichte, die es eben in x Kinofilme geschafft hat, sie ist x-mal verfilmt worden, unter anderem ein ganz langatmiger Hollywood-Streifen von 1960 oder so, 3,5 Stunden. Ich bin immer auf der Suche nach guten Filmen, die man mal mit Jugendlichen anschauen kann, wo gute Vorbilder gezeigt werden. Dann habe ich mir diesen Film bestellt und war total enttäuscht. Er war total langatmig, die Teenager wäre eingeschlafen nach einer Viertelstunde. Aber vor allen Dingen, der zeigt langatmig die ganze Geschichte, bis die Meuterer endlich auf Pitcairn ankommen. Und dann zeigt der Film nur noch die ersten 2 Jahre gerafft natürlich, wie sie da in Saus und Braus leben und glücklich sind und endlich am Ziel ihrer Träume angekommen sind. Und alles andere, was dann geschah, wird ausgeblendet. Also wie die sich dann bekriegten und umbrachten und wie sie dann zum Glauben kamen. Und ich habe gedacht, das ist das Interessante. Vielleicht zeigt das ein Film, dass man das mit Jugendlichen angucken kann. Kannst du vergessen, also den Film, da lohnt sich noch nicht mal da reinzugucken. Es ist extrem langweilig und eben das, was das geistliche Auge sieht und worüber es sich freut, das ist dann einfach weggelassen. Die verändernde Kraft der Gnade, das ist das, was wir erleben, wenn die Gnade uns in Zucht, in Unterweisung nimmt. Hier machen wir einen Punkt, machen 20 Minuten Pause, sehen uns um 15:45 wieder, um dann in Kapitel 3 die nächsten 7 Verse noch anzuschauen.